Also wir haben zwei Referenten jetzt auf dem Podium, denen gewissermaßen perspektivisches, strategisches Denken nachgesagt wird. Beide sind Vertreter einer Zukunftskommission. Herr Professor Kleinert, der Zukunftskommission von Nordrhein-Westfalen. Und Professor Klein ist der Sekretär der Zukunftskommission der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich gebe zu, dass es sich um unterschiedliche Dimensionen handelt. Aber ich setze einfach auf die Fähigkeit des strategischen, konzeptionellen, perspektivischen Denkens und freue mich auf die Beiträge. Vielleicht doch ganz kurz, doch noch zwei Bemerkungen. Sie waren nicht nur bei den Grünen, sondern Sie waren tatsächlich auch als Vertreter der Grünen im Bundestag. Sie waren eine Zeit lang in Hessen Landesvorsitzender der Grünen. Also Sie können das, was dort passiert, denke ich, mit sehr abgeklärten Blick alles betrachten. Und Sie haben sich seit Jahren schon intensiv mit Fragen der Großen Koalition auseinandergesetzt. Insofern ist das Thema, was wir heute auch Ihnen angeboten, beziehungsweise Sie uns angeboten haben, linke Mehrheiten in Deutschland, bloße Fiktion oder mögliche Realität, ist für Sie kein Thema, mit dem Sie sich erst heute beschäftigen, sondern eigentlich schon über einen ganz langen Zeitraum. Dieter Klein gehört mit seinem Denken im Grunde genommen zu den Urgesteinen der linken damaligen PDS, heute der Partei Die Linke, und hat die programmatischen Debatten von Anfang an im Grunde genommen mitgeführt, sie maßgeblich bereichert und immer wieder diese verbunden mit seinem eigentlichen Thema. Er ist Politökonomie, wie er selber angibt, und ist an diesem Thema geblieben. Und deshalb möchte ich auch gerne noch ganz kurz nur auf ein Buch verweisen, und zwar das Buch zur Krise, Krisenkapitalismus, wohin geht es, wenn es so weitergeht. Wer also hier aus dem Raum Berlin kommt, den lade ich ganz herzlich ein. Am 25. 18 Uhr wird dieses Buch vorgestellt, und ich glaube, es lohnt sich alle Male zu kommen. Zu der Veranstaltung, die wir jetzt noch vor uns haben. Dieter, ich würde dich bitten, dass du unter der Berücksichtigung dessen, was auch schon in der Diskussion an Problemen mit angeschnitten worden ist, vielleicht deine Ausführungen beginnst. Mhm. Was sind die Optionen aus linker Sicht?
Ich leite mal damit ein, dass ich mir dessen sehr bewusst bin, hier unter professionellen Parteienforschern ein gewissermaßen fremdartiges Wesen zu sein. Aber das mag vielleicht damit entschuldigt werden, dass Multidisziplinarität manchmal im Umgang mit irgendeiner Thematik etwas Nützliches sein kann. Wir haben ja überwiegend hier Beiträge gehört, sehr anregende, wie ich finde, die auf das Auskalkulieren von Optionen von Parteienkoalitionen hinauslaufen, vom Standpunkt der Vorteile, die die jeweils Beteiligten sich dabei erwarten. Und sicherlich entspricht ein solches Herangehen an das Verhalten der Parteien auch der Realität. Ich will ganz anders herangehen. Und zwar gehe ich mal meine Hauptbeschäftigung eher nutzend davon aus, dass die jüngste Finanzkrise einen tiefen Bruch in der Entwicklung des Kapitalismus, man muss ja bei seinem Leisten bleiben, in der Entwicklung des Kapitalismus markiert. Der Kernmythos vom Neoliberalismus, vom Markt als Gleichgewichtsstifter und damit überhaupt der Neoliberalismus als Ideologie, ist gegenwärtig ins Wanken geraten. In einer Krise befindet sich eine Politik starker Distanzierung von staatlicher Rolle in der Wirtschaft. Die Privatisierung von öffentlichem Eigentum wurde immer, also seit Jahrzehnten, als ein Kernprojekt betrieben. Und ganz plötzlich hieß es dann in einem Leitartikel der FAZ, die Lage war derart verzweifelt, dass alleiniges Vertrauen in die Selbstheilkräfte des Marktes sehr wahrscheinlich in eine Katastrophe geführt hätte. Und binnen weniger Tage, was also doch ganz verblüffend ist, also optimistisch wäre kein normaler Linker gewesen, noch vor einigen Wochen, binnen weniger Tage wurde in den USA und in Großbritannien per Staatszwang staatliches Teileigentum im Bankensektor etabliert und in Deutschland wurden immerhin für Staatsbeteiligung 200 Milliarden Euro mobilisiert. Ich hebe zur Finanzkrise zwei Aspekte hervor, die mir für Schlussfolgerungen zur Stellung von Programmatik im Parteienwettbewerb nützlich zu sein scheinen. Erstens, zu den Ursachen der Finanzkrise gehört auch die von der Regierung Schröder und von der Großen Koalition verfolgte Deregulierung der Finanzmärkte, also Stichworte Zulassung von Hedgefonds im Jahre 2004, Ende 2002 schon die Einführung von Steuerfreiheit für Gewinne aus dem Verkauf von Unternehmensanteilen, das war eine entscheidende Bedingung für das Agieren von Private Equity Fonds, oder unter der Großen Koalition die Einführung der sogenannten REITs, also steuerbegünstigter Fonds für Immobilienspekulationen. Aber die Ursachen, die also einerseits in dieser Deregulierung für die Krise liegen, liegen zugleich tiefer. Es gehört, und ich wollte jetzt keinen Vortrag halten über ökonomische Probleme, ich will auf einen bestimmten Punkt hinaus, nämlich was für die programmatische Einstellung von Parteien wichtig ist, in welche Tiefe diese Einstellung zu loten hat und deshalb diese Vorrede. Die Ursachen aber dieser gegenwärtigen Krise liegen tiefer. Es gehört zur Grundstruktur des Kapitalismus, dass große Teile des von den Lohnabhängigen geschaffenen Wertes, eine ganz alte Geschichte, als Profit den Kapitalreichtum vermehren. Durch den Profitmechanismus bedingt bleibt à la longue die Kaufkraft der Bevölkerungsmehrheit hinter der Ausweitung von Produktion und Dienstleistungen zurück. Der Anteil der abhängig Beschäftigten am Volkseinkommen in Deutschland gesunken von 71% 1991 auf weniger als 65%, 17% nach anderen Angaben 13,5% der Deutschen armutsgefährdet und so weiter. Deren Kaufkraft trägt dauerhaftes Wachstum nicht. Aber bei den Eigentümern, umgekehrt aus dieser Konstellation resultierend, schwillt großes Vermögen, bei Unternehmen schwillt Geldkapital an, das in der Realwirtschaft durch diese Diskrepanz nicht produktiv angelegt werden kann. Und John Maynard Keynes erwartete deshalb eine langfristige Tendenz des Kapitalismus zur Stagnation, wird übrigens deshalb gegenwärtig auch wieder in den Medien sehr gefeiert, findet sozusagen Auferstehung. Seit Mitte der 70er Jahre zeichnet sich diese langfristige Wachstumsverlangsamung in vielen industriellen Hauptländern auch ab. Und der Bezug zur Finanzkrise, die nicht produktiv investierbaren Geldkapitalmassen erreichten einen ganz extremen Umfang. In Deutschland allein die Bilanzsumme der drei größten deutschen Kreditinstitute etwa 124% des Bruttoinlandsprodukts. Also ein enormer Überhang an Geldkapital, eine Überakkumulation. Und nun vorausgesetzt, die durchgesetzten Deregulierungen und die politisch akzeptierte Erfindung aller möglicher Instrumente schlug dies um in eine Riesenspekulationsblase, die nun mit großen Verlusten geplatzt ist. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Diese Krise ist also aus Grundstrukturen unserer gegenwärtigen Gesellschaft erwachsen, aus Grundstrukturen, tief hineingreifen in die ökonomische Grundverfasstheit der Gesellschaft. Und zu fragen, ist jetzt mit dem Blick auf die Parteien, ob sie programmatisch, strategisch, politisch für den Umgang, also nicht nur für den Umgang mit der Erscheinungsform von Instrumenten, sondern mit dem Umgang mit den Wurzeln eines der größten gegenwärtigen Krisenphänomenen aufgestellt sind. Mit Phänomenen, die eben keine exzessive Merkwürdigkeit unserer Gesellschaft sind, sondern Teil der neoliberalen Grundstruktur selber. Und zweitens weite ich meine Frage nach der Vorbereitung der Parteien auf die Größe der Herausforderung dieses unseres Jahrhunderts und auf die Tiefe der notwendigen Veränderung nochmals aus. Diese Finanzkrise ist ja nur eine besondere Seite einer Konstellation, in der sich gegenwärtig Großkrisen miteinander zu einer hochexplosiven Konstellation verflechten. Und diese Verflechtung von Krisen hat zugleich die Eigenschaft, dass diese Krisen immer Elementarherausforderungen dieses Jahrhunderts betreffen. Und dass sie außerdem noch die Eigenschaft haben, dass bei der Gelegenheit globale öffentliche Güter fundamental demontiert werden. Hört sich sehr abstrakt an, aber diese Jahrhundertherausforderungen, da sind sich viele einig, die betreffen erstens die Abwendung einer Klimakatastrophe, aber die Chancen für den Erhalt von Klimastabilität als ein existenzielles öffentliches Gut sind nicht so gut. Die zweite große Herausforderung, erdumspannende Friedenssicherung, aber Irakkrieg, Afghanistankrieg, Kongo neu, viele andere, die Chancen für den Frieden als elementares öffentliches Gut liegen ziemlich fern. Die dritte Herausforderung, Überwindung von Hunger und Armut durch Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung als ein weiteres elementares öffentliches Gut, diese Überwindung liegt sehr fern. Global Report 2008 der Weltbank von 59 untersuchten Ländern, die Kluft zwischen Arm und Reich wird größer. Eine vierte Herausforderung, die Dringlichkeit eines Übergangs zu einer Regulation, die der Hochkomplexität dieser Probleme wirklich entspricht. Und die Finanzkrise zeigt, wie weit wir davon wechseln. Das heißt, der Marktradikalismus, der all diesen Phänomenen zugrunde liegt, der kommt an seine Grenzen und diese angedeuteten Problemlagen werden in naher Zukunft eine dramatische Zuspitzung noch erfahren. Für die Klimakatastrophenabwendung sicherlich nur noch ein sehr kleines Zeitfenster. Die Energiekonzerne zumindest sind bereits dabei, in eine ähnliche Fehlleistungssituation wie gegenwärtig die Banken zu geraten. Und meine Frage ist nun, ob in dieser Lage die hier vorgetragenen Koalitionserwägungen, die auf die jeweiligen Machtgewinne in der wechselseitigen Einstellung der Parteien aufeinander, auf ihre Möglichkeiten, auf entweder die Schnittmengen oder die wechselseitigen Ergänzungen, zwar, wie ich finde, für mich jedenfalls außerordentlich anregend und sicherlich den realen Kalkülen der Parteien außerordentlich angemessen sind. Aber ob sie dieser Herausforderung, dieser Komplexität der Krisenkonstellation angemessen reflektieren, worum es eigentlich wirklich geht, wenn man darüber redet, welche Parteien nun darauf eingestellt sind, mit den kommenden Problemen umgehen zu müssen und welche auch miteinander auskommen sollten und welche aus irgendwelchen Gründen miteinander kaum auskommen können. Das ist die Frage, die sich mir aufdrängt. Also wenn die aktuelle globalen Großproblemsituation in Grundstrukturen des Kapitalismus wurzelt, spielt dann, so frage ich mal, in den Parteiprogrammen eine adäquate Analyse von Eigentums-, Verfügungs- und Machtstrukturen eine entsprechende Rolle. Weil nur wenn diese Wurzeln so tief gehen, muss man sich ja mit diesen Strukturen auseinandersetzen. Und dann ist eben die Frage, welche programmatischen Positionen werden da zusammenpassen oder auch nicht. Und wenn es Sackgassen bei der Bearbeitung dieser Probleme gibt und manche Krisen sprechen dafür, müssen dann sozusagen auch Brüche von den Parteien anvisiert werden und welche passen da zusammen oder welche eben nicht. Und meine Überlegungen dazu sind die, in der christdemokratischen Programmatik, heute wurde das schon in der Diskussion gesagt, da war die Formulierung ungefähr so, tut niemandem weh und greift niemanden an. Aber ist tut niemandem weh und greift niemanden an, ist das dieser eben skizzierten Problemsituation eigentlich angemessen? Ich könnte das jetzt noch zitieren aus dem Grundsatzprogramm, wie unverbindlich das ging. Also da ist eben unsere Gesellschaft eine Chancengesellschaft, die zusammenhält und den Bürgern vielfältige Möglichkeiten eröffnet. Aber von Machtstrukturen, Eigentumsstrukturen, Verfügungsstrukturen usw. findet sich in dem Programm überhaupt gar nichts. Bei der SPD ist das etwas anders. Im Hamburger Grundsatzprogramm lesen wir, im 20. Jahrhundert ist mit der sozialen Marktwirtschaft ein herausragendes Erfolgsmodell geschaffen worden. Sie verbindet wirtschaftliche Stärke mit Wohlstand für breite Schichten. Kapitalverhältnisse in Deutschland werden in diesem Grundsatzprogramm nicht erwähnt. Gefahren durch sie werden immer so dargestellt, als kämen sie von äußeren globalen Verhältnissen. Aber, so heißt es, die globalen Finanz- und Kapitalmärkte, die keine Grenzen mehr kennen, stellen diese bewährte Ordnung in Frage. Also eigentlich haben wir eine funktionierende Ordnung, aber äußere Verhältnisse sind negativ. Auch das, finde ich, ist keine ganz zureichende Einstellung auf die Probleme, die auf uns zukommen werden. Eins ist in beiden Programmen nicht auf den Punkt gebracht, dass im Verhältnis zum sozialstaatlich regulierten Kapitalismus wir inzwischen in einer neuen Phase seit den 70er Jahren uns befinden, nämlich in einer Phase eben des neoliberalen Kapitalismus. Und dass wir uns überdies doch in einer Situation befinden, wo jetzt schon wieder eine Scheidewegsituation entsteht, wie man nun mit dieser Phase des Kapitalismus umzugehen hat. Beide Einschnitte werden eigentlich in diesem Programm nicht präsentiert. Und dann ist es auch ganz logisch, wenn Steinbrück zu dem Rettungspaket sagt, wir wollen unsere stillen Beteiligung auch wieder veräußern, wenn es nach mir geht, so schnell wie möglich. Es ist nicht die Absicht des Staates, einen strategischen Einfluss auf den Bankensektor zu nehmen. Also da soll nichts im Prinzip gemodelt werden. Aber Parteien, die programmatisch ihre Mitgliedschaft und ihre Wählerinnen in einer Scheidewegssituation nicht auf die notwendigen Veränderungen und ihre Tiefe einstellen, glaube ich, werden in Schwierigkeiten kommen. Dahrendorf hat 1994 in seinem modernen sozialen Konflikt formuliert, es gibt Zeiten, in denen soziale Konflikte und ihre Wirtschaft, ihre wissenschaftliche Erörterung einen fundamentalen oder konstitutionellen Charakter annehmen. Das war im 18. Jahrhundert der Fall. Es gilt am Ende des 20. Jahrhunderts wieder. In solchen Zeiten stehen die Spielregeln von Herrschaft und Gesellschaft selbst zur Disposition. Und genau das rumort in der gegenwärtigen Verflechtung großer Krisen. Die Linke greift das in ihren programmatischen Eckpunkten auf. Übrigens, die Linke hat ein Programm. Also sie hat diese programmatischen Eckpunkte. Und sie wird sicherlich, nachdem die Mitgliedschaft die abgestimmt hat, die zugestimmt hat und die Parteivorstände auch, sie wird sicherlich sich ein neues Programm geben, aber sie hat eins. Vielleicht nicht so ausführlich wie andere, aber ich merke mal so nebenbei an, sie hat eins. Die Bundesrepublik ist ein reiches Land, steht da drin, allerdings sind die Beteiligung an den Gesellschaften, die Reichtum und die Lebenschancen ungleich verteilt. Dabei gibt es neue und auch wachsende Möglichkeiten für ein Leben in Gerechtigkeit, doch sie werden von zerstörerischen Prozessen blockiert. Diese sind Folge von hochkonzentrierter Kapitalmacht. Sie entstehen aus dem Vorrang der internationalen Kapitalmärkte und dem Übergang der Herrschenden von einer Politik des sozialstaatlich regulierten Kapitalismus zu einer marktradikalen, neoliberalen Politik. Und daraus resultieren dann Forderungen nach einem politischen Richtungswechsel und nach Änderung der Verfügungs- und Eigentumsverhältnisse im Sinne der Demokratisierung der Gesellschaft, die möglich macht, alle Eigentumsformen sozial-ökologischen Maßstäben zu unterwerfen. Und ich will noch einige Anmerkungen dazu machen, weil das Ganze sonst viel zu lang gerät, dass für die SPD die programmatischen Grundpositionen der Linken wohl deshalb interessant sind, weil sie, und das wurde ja hier dargestellt, solange die Linke etwa um die 10% Stimmen bei den Wahlen erreichen kann, kaum Chancen hat, eine Mehrheit im Verhältnis zur CDU-CSU zu erreichen und folglich auf eine Dreierkonstellation angewiesen wäre, wenn sie nicht in die große Koalition gehen will. Und wenn dabei die FDP ist, dann würde sie wieder in die Nähe der CDU getragen werden. Und dann wäre eben doch zu bedenken, was die Chancen einer rot-rot-grünen Koalition wären. Und da gestatte ich mir die Anmerkung, dass eigentlich die Linke dafür programmatische Voraussetzungen geschaffen hat. Sie hat sich erstens radikal von einer stalinistischen Auffassung von Sozialismus getrennt und hat als ihre Leitidee programmatisch festgeschrieben, dies sei individuelle Freiheit für jede und jeden durch soziale Gleichheit der Teilhabe an den sozialen Bedingungen für diese individuelle Freiheit, nämlich an Arbeit, an Bildung, an Kultur, an sozialen Sicherungssystemen und an Mitentscheidungsmöglichkeiten, an sogenannten, wie haben wir es genannt, Freiheitsgütern. Das ist die Leitidee, die sie programmatisch festschreiben. Und da ist es nun allerdings ein permanenter Prozess, und ich fand das eben sehr faszinierend dargestellt für Hessen, nun gegen alle möglichen linkssektierischen andere Auffassungen an dieser Leitidee programmatisch festzuhalten und sie, wie in der gehabten Abstimmung schon, auch dauerhaft zum Gut der ganzen Partei zu machen. Das ist eine Aufgabe. Aber programmatisch sind die Dinge erstmal fixiert. Und dieser demokratische Sozialismus mit solcher Leitidee wird verstanden in einem sozusagen Vierex-Konstrukt, die Ausschöpfung der Evolutionspotenziale der gegebenen Gesellschaft, was schon ein Stückchen Koalitionsfähigkeit ausmacht. Widerstand und Protest gegen das zerstörerische Potenzial, was ich anfangs angedeutet habe. Gestaltungsfähigkeit im Gegebenen, was in dem parlamentarischen Raum versucht wird, aber auch vom außerparlamentarischen Potenzial her. Aber zugleich Überschreitung der Grenzen des Gegebenen, der Grenzen des Kapitalismus. Also ein Stück Vision. In Zeiten von großen Umbrüchen gehört das, glaube ich, auch dazu. Was auch wiederum zu verteidigen ist, auch gegen Gewerkschaftspragmatismus, der ja neu in die Linke sozusagen mit starkem Einfluss hineingeraten ist. Und der sozusagen zu einer Reduktion tendiert auf Arbeit, was ganz wichtig ist, und Gerechtigkeit. Wo aber es möglich wäre, dass die libertären Tendenzen, die aus der Linkspartei eingebracht wurden, wegrutschen könnten, sodass eigentlich sozusagen das Bild einer Ellipse in einem permanenten Prozess festzuhalten ist, zwischen diesen libertären Elementen, diesen auch feministisch-ökologischen, die ökologischen unzureichend programmatisch bisher ausgeprägt, und den Elementen der sozialen Gerechtigkeit in der Arbeit angesiedelt, auf der anderen Seite sozusagen diese zwei Drehpunkte einer Ellipse. Strategisch, wir haben ein bisschen später angefangen zu anfangen, ich glaube, ich habe noch 4 Minuten oder sowas. Strategisch bedeutet das in dem Verständnis sozusagen im Moment, was wir programmatisch haben, die Orientierung auf ein Mitte-Unten-Bündnis bis in die obersten Schichten der Mitte, also bis in kritische Bildungseliten, engagiertes Bürgertum. Gero Neuebauer hat aus der Ewald-Studie da eine ganze Menge rausgeholt und bei uns hat Michael Brie daran dann weitergearbeitet. Und ich finde, in der jüngsten Zeit mit Blick auf dieses enge Zeitfenster, vielleicht eine Dekade in Bezug auf Klimaprobleme, und in diesem Zeitfenster haben die Herrschenden noch die Macht, muss die Linke auch in der Lage sein, gegen die Machteliten, mit den Machteliten Kompromisse zu suchen. Was sie auch nicht von selbst versteht, aber was sie einzulösen haben wird. Viertens bedeutet das ein Anspruch an die Linken, an ein dialektisches Verständnis der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, nämlich als Moderne, mit Qualität, mit Evolutionspotenzialen, die zu bewahren sind, aber zugleich mit dem Bewusstsein der zerstörerischen Potenziale, die gegenwärtig aufbrechen. Beides muss sie im Auge haben und muss mit beiden umgehen können, also mit einer gebotenen Kultur der politischen Toleranz und Kooperation und mit der genügenden Offensivkraft gegenüber den zerstörerischen Potenzialen zugleich. Dazu gehört dann auch fünftens ein Verständnis der Linken als Bürgerrechtspartei, will ich auch nicht ausführen. Und hier wurde gesagt, ein besonderes Problem wird sie aber bieten auf dem Feld der Sicherheitspolitik. Ich verstehe das, dass das so ist. Und man könnte auch sagen, die Linke hat ein Konzept für Friedenspolitik, aber kein Konzept für Sicherheitspolitik. Das ist die Herausforderung, die sie noch einlösen muss. Vielleicht ist aber auch die Herausforderung an die etablierten Parteien, sich zu überlegen, ob das Militärbündnis NATO eine besonders produktive Struktur ist für den Umgang mit ökologischen Problemen, mit Armutsproblemen, mit Regulationsproblemen rund um die Erde. Und es könnte ja sein, dass gerade dieses System entwickelt werden muss und es dazu einen Dialog von beiden Seiten her geben könnte, müsste, sollte. Letzte Anmerkung. Ich folge da Michael Brie, der in der Neuen Gesellschaft, in den Frankfurter Heften, skizziert hat, dass im Verhältnis der Linken zur SPD seit 2050 so etwas wie eine Dreifachstrategie abzeichnet, in Anführungsstrichen Kampf gegen den Konkurrenten SPD im Sinne der Kritik an neoliberal geöffneten Positionen, Kampf um die SPD im Sinne eines Drucks auf sie, der den linken Flügel in der SPD stärkt und sie zumindest in die Richtung skandinavischer Länder drängt, was ja ein ungeheurer Fortschritt wäre. Und drittens Kampf mit der SPD gegen konservative Kräfte, die eben nun am wenigsten in der Lage sind, mit den skizzierten Großproblemen umzugehen. Das ist mein Angebot zur Diskussion.
Ja, vielen Dank.